Want wir lesen auch ganz nach dem Terminplan Sonntag 52. Den 52. Sonntag aus dem Heidelberger Katechismus. Also der letzte Sonntagsabschnitt. Frage 127 und dann 128 und 129. Was bedeutet die sechste Bitte? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Damit beten wir, aus uns selbst sind wir so schwach, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können. Auch hören unsere erklärten Feinde, der Teufel, die Welt und unser eigenes Wesen nicht auf uns anzufechten. Darum erhalte und stärke uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir ihnen fest widerstehen und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen, bis wir endlich den völligen Sieg davontragen. Und wie beschließt du dieses Gebet? Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Damit beten wir, dies alles erbieten wir darum von dir, weil du als unser König und aller Dinge mächtig uns alles Gute geben willst und kannst. Und dass dadurch nicht wir, sondern dein heiliger Name ewig gepriesen werde. Und zum Schluss, was bedeutet das Wort Amen? Amen heißt, das ist wahr und gewiss. Denn mein Gebet ist von Gott viel gewisser erhört, als ich in meinem Herzen fühle, dass ich dies alles von ihm begehre. Wunderbare Satz. Es ist viel gewisser erhört, als ich das in mein Herzen fühle, dass ich das alles von ihm begehre. Meine Lieben, ich weiß nicht, wie ihr auf diesen Sommer zurückblickt, aber war es ein Sommerloch? Oder wie man in Ungarn sagt, ein Gurkensaison? Das heißt, eine Zeit, in der die meisten Leute Ferien machen und stille Geschäftszeit herrscht, man auch aus der Politik wenig Neues bekommt und die Zeitungen häufiger als sonst mit Nebensachen gefüllt werden. Also war es diesmal wirklich ein Sommerloch? Ich glaube nicht. Mit voller Wucht standen wir vor Bildern, die betroffen machten. Bilder, die diesem sechsten Abschnitt des Vaterunsers eine unglaubliche Aktualität schenken. Ich fange einfach mal mit der zweiten Zeile an. Erlöse uns von dem Bösen. Im Fernsehen und in den sozialen Medien sahen wir Bootsflüchtlingen Tag für Tag. Tausenden, die das Mittelmeer überqueren wollen. Asylbewerber aus Syrien, Afghanistan und Tunesien, ein Land, das täglich Menschen ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne Unterkunft aussetzt in der Wüste. Tausende, die von Menschen schmuggeln, in kaum zeetauglichen Booten gelockt werden, um vor allem die Inseln Italiens zu erreichen. Und dann passiert was. Und die Menschen im Laderaum haben keine Chance. Wir haben Psalm 10 gelesen und du hast vielleicht schon gedacht, uff, ganz schön heftig, oder? Nun, dann denken mal darüber nach, was dort passiert, am Mittelmeer zwischen Afrika en Europa, jeden Tag. Menschen, die nicht skippen kunnen. Erst kürzlich wieder 200 Menschen ertrunken. Und ihre Retter waren ganz nah. Was sind das für Menschen? In Italien kam ich mit einem ins Gespräch. Der Junge kam aus Eritrea und sprach perfekt Englisch. Ich fragte, hast du Familie? Ja, Vater, Mutter, drei Brüder und eine Schwester. Wie geht es ihnen? Mein ältester Bruder kam völlig verstümmelt aus dem Krieg nach Hause. Die zwei anderen haben keine Arbeit. Meine Schwester ist krank, aber der Arzt hat niemals Zeit. Und dein Vater? Auch keine Arbeit. Ehrlich gesagt, ich traue mich kaum, aber frage trotzdem, und deine Mutter? Meine Mutter steht auf, bevor die Sonne aufgeht. Sie holt Gemüse von den Feldern, geht anderthalb Stunden in die Stadt, kommt spät vom Markt nach Hause und hat dann manchmal gar nichts verkauft. Was hält sie eigentlich davon, lieber Freund, dass du geflohen bist? Ich weiß, sagt er, meine Mutter betet für mich. Darf ich mal fragen? Was würdest du doen, wenn du in Syrien oder in Afghanistan jong wärst? Würdest du nicht auch fliehen? Vor der Armut, der Unfreiheit, dem hoffnungslosen Krieg? Würdest du nicht alles für eine bessere Zukunft doen? Ich kenne in meiner Familie die Geschichte von Onkel Kees und Tante Ali. Kurz vor dem Krieg sind sie ausgewandert, sie waren verloopt. Und er möchte so gern Bauer sein, aber sah für sich keine Zukunft in den Niederlanden. Es war Krisis. Andere emigrierten mit kleinen Kindern. Und die erste Generation wusste, es könnte schwierig werden. Aber sie dachten an ihre Kinder, die in Kanada oder Argentinien leben würden. Sie taten es für ihre Kinder. Haben alles zusammengekratzt, alles zu Geld gemacht. Und sie gingen. Und heute geht's nach England, Deutschland, Österreich, wo eine bessere Zukunft zu warten scheint. Und dann fallen sie in die Hände von durch und durch schlechten Menschen, denen es total wurscht ist, ob sie ertrinken oder es schaffen. Gurkenzeit? Ich glaube nicht. Außerdem haben nicht mehr als 200.000 Menschen aus dem Sudan sich zuletzt in das Nachbarland auf den Weg gemacht, vor allem Frauen und Kinder aus Darfur. Und werden wir nicht an den Genozid dort Anfang des 20. Jahrhunderts erinnert? Und das inmitten eines brutalen Machtkampfes, an den auch Politiker von außen beteiligt sind. Man redet schon wieder von Genozid. Genozid. Ein Wort erfunden für das, was die Türken den Armeniern angetan haben. Wir wissen doch von der Umsiedlung dieses Volkes, eines des ältesten christlichen Volker, in die syrische Wüste. Und das NS-Regime hat es genau imitiert. Sofortige Ausrottung der Oberschicht, aus der die Leiter stammen. Und Aushungern, Auszehrung des Volkes durch Jungtürken. Die deutsche Regierung hat dafür inzwischen das Wort Völkermord aufgegriffen. Ich schäme mich zu sagen, die Niederländer scheuten davor zurück. Denn das würde Geld kosten. Liebe Leute, wenn es ein Gebet gibt, das ich tagtäglich bete, dann ist es: Erlöse uns vom Bösen. Vater im Himmel, rette uns aus dem Griff des Bösen. Denn was wir brauchen, ist nicht eine kleine Verbesserung, sondern Rettung. Eine letzte Erlösung in der Horst-Kategorie, um es mal sportlich zu formulieren, wie bei der Tour de France. Das Böse, der Horror, ist so schrecklich, dass wir leicht von solchen Berichten zermalmt werden können. Zumindest ich habe das diesen Sommer so erlebt. Ihr vielleicht auch. Und was macht das mit uns? Wird das vielleicht auch zu einer Versuchung für deinen Glauben. Deinen Glauben an unseren Gott als den Gott der Auferstehung. Die Bibel legt Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu. Und wir hier in der Kirche haben es heute Morgen noch gemacht. Wir bekennen, dass Gott seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Aber warum, o Herr Gott, Psalm 10, warum zerbrichst du nicht die Macht des Frevelers und Bösen? Warum wird die Welt nicht schon jetzt mit der Gerechtigkeit Gottes überflutet? Vor ein paar Jahren lebte in den Niederlanden ein kleiner Mann, Bart de Graaf. Man sah ihn fast jeden Tag im Fernsehen. Und ich erinnere mich an ein Interview mit ihm. Der Moderator fragte den schwer behinderten Bart de Graaf. Er war nicht nur klein, sondern auch klein wegen Behinderungen, mit denen er geboren wurde. Und woran er tatsächlich auch recht jung gestorben ist. Dieser Interviewer fragte den behinderten Bart de Graaf, was sollte Gott deiner Meinung nach tun? Sie hatten zich zo een weile miteinander unterhalten über sein Leben, auch über seine Behinderung, aber auch über die Behinderungen vieler Menschen auf der Welt. Ja, über all das Elend, Krieg und Armut und Katastrophen. Und dann plötzlich diese Frage, was soll Gott nach deiner Meinung tun? Ich erinnere mich, dass es dann eine Weile still war. Recht lang still für ein Fernsehprogramm. Und dann sagte Bart de Graaf, es schoss heraus, war nur ein Wort, eingreifen. Gott soll eingreifen. Ja, Gott ist offensichtlich noch nicht fertig. Er hat noch einen Feind. Der Teufel ist noch im Gange. Erlöse uns von dem Bösen. Findet ihr es nicht auch bemerkenswert, dass Jesus seine Jünger lehrte, dieses Gebet zu beten, und zwar explizit? Was sagt der Katechismus? Christus. Es ist Christus, der uns befohlen hat, Gott so anzureden. Vater unser im Himmel, erlöse uns von dem Bösen. Aber, und jetzt komme ich auf den Punkt, aber es kommt noch etwas davor. Führe uns nicht in Versuchung. Sehr auffällig. Erinnert uns daran, dass Jesus selbst in Versuchung geführt wurde. Schon am Anfang im Evangelium. In Markus 1. Kapitel, da heißt es, der Geist trieb Jesus in die Wüste, um da vom Satan versucht zu werden. Also ist Gott derjenige, die versucht? Eine Frage, die aufkommen kann, ich habe die manchmal gestellt bekommen, ist Gott derjenige dann, der versucht? Hast du es vielleicht gehört? Die italienischen Bischöfe haben auf Wunsch des Papstes diese Bitte schon neu formuliert. Statt ontführe uns nicht in Versuchung, heißt es da nun, und überlasse uns nicht der Versuchung. In die neue katholische Bibelübersetzung. Überlasse uns nicht der Versuchung. Das ist natürlich eine gute Frage. Führt Gott Menschen in Versuchung? Nun, an andere Stellen in der Bibel finden wir, lies es mal nach, in Jakobus 1, vers 13. Wenn jemand in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott selbst wird nicht von Bösen versucht, und er bringt auch niemanden in Versuchung. Oké, is klaar, oder? Gott nicht. Gott ist Licht. Und in ihm gibt es keine Spur von Finsternis, sagt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief. Aber jetzt meine Frage. Was könnte eine Versuchung für uns sein? Führe uns nicht in Versuchung. Gut, kann ich jetzt die gewöhnliche Liste abarbeiten, ne? Sagen wir, die Versuchung der Habgier. Wenn wir Zeitungen lesen und die Nachrichten gucken, werden wir viel davon erkennen. Habgier. Aber das wissen wir ja schon. Oder die Versuchung, sagen wir, die Hände nicht von Frau oder Mann eines anderen zu lassen. Verstehen wir auch. Die Versuchung, schlecht über andere zu reden. Andere mit Worten oder mit Blicken zu töten. Schon ein bisschen schwieriger, weil man schnell einfach mitmacht. Und manchmal sogar gerne. Aber führe uns nicht in Versuchung. Ich möchte das heute noch auf etwas anderes anwenden. Auf das, womit ich angefangen habe. Sie haben vielleicht gedacht, was eine lange Einleitung heute Abend. Aber das war bewusst. Denn ich habe das manchmal erlebt, wenn ich rede mit den Leuten. Lassen wir uns vielleicht vom schrecklichen Bösen zermalmen, von dieser Macht des Bösen. Und verabschieden wir uns dann vielleicht in unserem Herzen von Gott, weil das Böse so zu siegen scheint, weil die Welt von Katastrophen beherrscht zu werden scheint. Pass auf, ich warne dafür. Deine Augen und dein Herz können sich an das Leid klammern. Schau mal. Geef maar een paar Beispiele. Die Leute reden über das Leid. Und was hat Gott damit zu tun? Und du wirst vielleicht versuchen, das ein bisschen zu verstehen. Warum, Herr? Weißt du, das Böse, das absurde Böse versuchen zu verstehen, das ist, als wolltest du in die Sonne schauen. Du kannst es nicht. Dein Auge ist nicht dafür gemacht. Du erleidest Schaden. Allerdings schlage ich nicht vor, dich einfach davon zu lösen und immer Ablenkung zu suchen. So wie man ein Radrennen anschauen oder auf einer Terrasse sitzen kann, nur zum Spaß. Begeisterung für Sport, sei es Radfahren oder Fußball, ja, das ist für viele ganz wichtig. Fußball ist das wichtigste aller unwichtigen Dinge. Und wir alle kennen diese Begeisterung, zumindest viele Männer. Kann man die traurigen Nachrichten wieder ein bisschen vergessen. Aber führe uns nicht in Versuchung. Wäre das nicht hier, könnte das nicht hier und jetzt bedeuten, dass wir uns nicht vom Bösen verführen lassen. Aha, und plötzlich wird das sechste Gebet in erster Linie ein Gebet, das uns selbst betrifft. Es geht um dich. En wenn wir das Evangelium lesen, da gab es für Jesus selbst auch Versuchungen. Zum Beispiel die Versuchung vom schnellen Erfolg. Was sagt der Teufel? Wenn du die Größe meines, die Größe des Teufels als Gegenmacht erkennen würde. Ah! Denk mal darüber nach. Wann erkennen wir diese Gegenmacht? Wenn wir sagen, dass sich die Dinge sowieso nie ändern. Das war schon immer so. Besser mal die Grenzen Europas dicht machen. Oder auf einer Terrasse auf einer griechischen Insel Menschen mit einem zynischen Blick oder einem kalten Herzen den Leuten zuhören, die rufen, weg mit den Afghanen, sie verderben mir den Umlauf hier. Und so zu tun, als hätte man es nicht gehört. Oder die Augen zu schließen vor den Bootsflüchtlingen. Na, schau dich bitte die Worte unseres Katechismus in diesem Sommer an. Findest du sie nicht auffällig, klar und deutlich? Hör mal, in diesen Worten, lass mich einmal einen Begriff aus dem Coaching verwenden. In diesen Worten geht es um Empowerment. Empowerment. Der Sonntag handelt vom Kampf gegen den Teufel, die Welt und unser eigenes Fleisch. Drei Erzfeinden. Das ist schon ein Trio, hè? Eisenfest. Der Böse, Satan, das Böse in der Welt und das Böse in uns selbst. Wow, passt zusammen. Ist eine ganze Menge. Aber lieber Herr, wie machen wir das? Kämpfen mit Terroristen und so weiter? Tut mir leid, Jan, aber ich sehe mich nicht in der Lage. Moment mal. Moment. Lass den Heidelberger mal ausreden. Was bedeutet es, wenn wir Gott bitten, führe uns nicht in Versuchung? Das heißt, ich zitiere, das heißt, aus eigener Kraft sind wir zu schwach, um auch nur einen Augenblick standzuhalten. Darum brauchen wir die Stärkung durch deinen Heiligen Geist. Also das ist es hier. Das ist es, worum wir jetzt bitten. Es hat jemand mir gesagt, warum hat Jesus uns nicht gelernt, um den Heiligen Geist zu bitten im Vater unser. Hier ist es. Hier ist es. Denn wenn er kommt, um uns zu helfen, werden wir gut gegen die Feinde bestehen können. Und brauchen wir nicht den Kampf zu verlieren. Bis wir endlich den völligen Sieg erringen. Ist das kein wunderschöner Satz hier? Endlich, Oma, endlich den völligen Sieg. Wunderbar. Spürt ihr die Erleichterung? Es klingt wie ein Aufatmen, ob du wieder Atem schöpfst. Noch einmal, wie macht man das? Offenbar nur, wenn man ständig betet um Stärkung durch den Heiligen Geist. Gegen den Geist der Resignation. Gegen den Geist der Lähmung angesichts des Bösen beten wir um den Heiligen Geist. Denn er mobilisiert dich von innen heraus und rüttelt dich auf. Und von Zeit zu Zeit prügelt er dir mitten ins Herz, sodass es auch ein bisschen weh tut. Findet ihr das nicht sehr bemerkenswert? Diesmal wird nichts über die Kraft Christi gesagt, sondern über den Heiligen Geist. Und das stimmt, denn es war genau dieser Geist, durch den Jesus in seinem Leiden gestärkt wurde, sagt der Hebräerbrief. Und plötzlich erinnere ich mich an Epheser 6, wo Paulus unser christliches Leben beschreibt als ein geistlicher Kampf. Er beschreibt einen schwer bewaffneten Legionär, einen Militär, wie ein Gürtel um eure Hüfte, die Wahrheit, als Panzer um die Brust, die Gerechtigkeit, auch Pfeile, der Glaube als Schild, mit dem du alle Pfeile abwehrst, auch Pfeile der Niedergeschlagenheit und Pfeile des Defätismus. Und weißt du, es ist ein zweischneidend Schwert. Das Schwert geht in alle Richtungen. Das ist der Geist mit den Worten Gottes. Und Paulus meditiert darüber weiter und sagt dann, betet. Leute, betet und lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten, jedes Mal, wenn ihr betet. Bleibt wachsam. Und betet ständig für alle Heiligen. Herr, gib mir Kraft, die Kraft deines Geistes, und lege mir die richtigen Worte in den Mund, damit ich gegen diese erklärten Feinde bestehen kann. Nochmals, gegen den Teufel, gegen die Welt, gegen mein eigenes Wesen. Spürt ihr etwas davon? Nun redet er nicht mehr von einem Teil, einem Schwert, einem Schild oder einem Panzer oder so. Das Gebet. Eigentlich ist das offenbar das Instrument. Jetzt eine Frage. Wie packt man es an? Es hört sich auch ein bisschen theoretisch an vielleicht. Natürlich. Natürlich ist das wichtigste Instrument, das Gebet. Aber wie funktioniert das dann? Weißt du, als wir 2015 in Amersfoort des Völkermordes an den Armeniern gedachten, das war bei uns in der Kirche, in der Kandelaar, da war auch ein Pastor aus Los Angeles bei uns zu Gast. Fahik Hadatjan. Viele armenische Namen enden op Jan. Fahik Hadatjan. Pastor der armenischen reformierte Kirche in Los Angeles. Und neugierig wie ich bin, habe ich natürlich seine Website gegoogelt. Und alles war da, in Ton und Bild, ich musste nichts verpassen. Ich sah einen ganzen Gottesdienst, der mit einem ganzen Lobpreis begann. Sie sangen, worüber sangen sie? Über den Sieg Christi, über das Böse. 15 Minuten lang. Eine Viertelstunde. Lobpreis. Ich muss ehrlich sagen, mich hat das zuerst nicht so beeindruckt. Schließlich hatten wir gerade damals die schreckliche Nachricht gehört, dass 21 koptische Christen vom IS getötet worden waren am Strand von Libyen. Vielleicht erinnerst du dir das noch. Wie kann man so lobpreisend singen dann? Pass auf. Die drei Leute, die mit Gitarren den Lobpreis anführten, und all die Leute in die Kirche, alles Armenier. Der Vater des Pastors war auch in der Kirche. Und dieser Vater erzählte von seinem Vater. Es war ein kurzes Gespräch, das vorher aufgezeichnet wurde, war ein alter Mann. Aber er erzählte von Fahiks Großvater, der seinen eigenen Vater kaum gekannt hatte, weil er von den Türken verschleppt worden war und nie zurückkehrte. Was denkst du, als man das als kleine Jungen mitmacht, das erlebt, wurde damals nicht unendlicher Hass in die Seele dieses Jungen gesät? Er erzählte, wie ein Kissen vor ihrer Tür lag. Und bevor die Jungen am Morgen zur Schule gingen, verlangte ihre Mutter von ihnen, dass sie auf diesen Kissen knieten und beteten, dass sie ihre Feinde lieben würden. Pass auf, diese Feinde würden sie treffen auf der Straße. Und plötzlich war dieser Lobpreis für mich kein Pflichtnummer mehr. Dieser Lobpreis hatte es in sich. Oh, wenn ihr das heute mitnehmt, von diesen Jungen, die auf einem Kissen knieten, und von dieser Mutter, die betete, lehre mich, meinen Feind zu lieben. Diese Mutter lehrte ihre Buben die Waffen des Geistes. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und bitte, endet dann mit dem Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit für immer und ewig. Der Teufel, der wird es nicht haben, denn das Reich ist meines Herrn. Seine Chancen? Definitiv vorbei. Amen.